Ja, dieses Lied ist ja eigentlich ein Gebet, ein tiefes Herz ausschütten, zieh mich hin zu dir, Herr, und lass mich niemals los. Ich finde das einen ganz wunderbaren Ausspruch auch Gott gegenüber. Und gerade dann, dass wir uns vertrauensvoll auch in Gottes Arme, in Gottes Hand begeben können, wenn wir unseren Weg gar nicht mehr sehen oder vielleicht auch noch nicht kennen. Ich glaube, jeder von uns ist gerne in seinem Leben souverän. Jeder möchte selbstbestimmt sein Leben meistern, sich möglichst wenig dreinreden lassen und auch sich entscheiden können und auswählen, welchen Weg er geht und was er tut und was er eben auch nicht tut. Und ich weiß nicht, würde es gerne nochmal hören, Felix, Oskar, war das dann ein schönes Gefühl, so abhängig zu sein, im Dunkeln zu tappen und nicht zu wissen, wie der nächste Schritt ist? Felix schüttelt den Kopf, sagt nein, Oskar schüttelt auch den Kopf. Das kann kein schönes Gefühl sein, im Dunkeln zu gehen und nicht zu wissen, ob ich gleich an den nächsten Baum laufe oder die Mauer runterfalle und vielleicht alle über mich lachen. Ob ich wirklich ans Ziel komme und all diese Fragen. Also wir möchten gerne selbstbestimmt sein. Und doch, auch das vermute ich mal, kennt jeder von uns, führen manche Wege einfach in Sackgassen. Es wird im Leben immer mal zu Situationen kommen, wo unser Weg in einer Sackgasse endet. Anni hat das schon vorhin ein bisschen angerissen. Heute geht es um Israel, wie sie an das Meer kommen und vor ihnen das Meer wie eine Sackgasse ist. Hinten das Heer der Ägypter und vorne das Meer. Und wer Sackgassen kennt, das Problem daran ist, es geht irgendwie nicht mehr vor und auch nicht zurück. Jetzt baut man ja heute in Sackgassen schöne Wendekreise, Wendeschleifen und da stehen fette Schilder, dass bestimmte Größen da nicht reinfahren sollen. Aber stell dir vor, so eine alte Sackgasse und da fährt so ein großer LKW mit Anhänger rein, der hat keine Chance mehr rauszukommen. Kein Vor und kein Zurück. Und ich glaube, dass manchmal das Leben genau in solche Situationen spielt. Ich kenne einen jungen Mann, Anfang 20, der hat sein Abitur gemacht, eigentlich wusste er gar nicht, was er will und vielleicht auch um Vater zuliebe hat er dann was Technisches angefangen zu studieren, hat sich da durchgewurschtelt und irgendwann ging der Betrieb insolvent, der ihn ausbildet, ein duales Studium und das war dann die Sackgasse. Keine Kraft mehr gehabt, sich einen neuen Betrieb zu suchen, keine Kraft gehabt, zum Jobcenter zu gehen, keinen Mut gehabt, zu den Eltern zu kommen und zu sagen, Vater, Mutter, mir geht's gerade schlecht, ich komme ja nicht mehr weiter. Und so wurde diese Sackgasse immer tiefer, bis letztlich wir heute sagen müssen, das Einzige, was er noch tut, ist, er sitzt vorm Computer und spielt, um sich abzulenken, um irgendwie sich zu betäuben, dass er diese ausweglose Situation nicht irgendwie ertragen kann. Und ich empfinde das gerade für ihn selber als so eine Sackgasse, weil er eigentlich keine Kraft hat, zurückzugehen, aber auch keinen Weg vor sich hat. Und ich glaube, dass es oft ganz ähnliche Situationen sind und vielleicht geht da bei dir gerade auch das eine oder andere durch den Kopf, wo es in Beziehungen so ist, dass man in Sackgassen gerät, in Konflikten. Dass man nicht weiter weiß, aber auch irgendwie keinen Weg mehr zurückfindet. Wir haben uns ja aufgemacht, das Volk Israel ein Stück zu begleiten. Ich sagte es schon, und heute ist es dieses Bild von Israel am Meer. Was war die Ausgangssituation? Also um das ein bisschen einordnen zu können. Wir haben das letztes Mal gehört, letzten Sonntag, da hat Gott diesen großen Pharao von Ägypten in die Knie gezwungen. Da kamen 10 Plagen über Ägypten, bis Pharao endlich eingelenkt hat. Als Mose gekommen war, hat gesagt, lass mein Volk ziehen, hat er immer gesagt, ja, ja, und dann doch wieder sich dem versperrt. Aber die 10. Plage, nämlich, dass die, der Erstgeborene in ganz Ägypten gestorben ist, das hat den Pharao in die Knie gezwungen und er ließ sie gehen. Und dieses kleine Völkchen Israel wiederum, die hatten die Rettung in der Not, weil sie haben Lämmer geschlachtet, haben mit dem Blut ihre Türpfosten bestrichen und so ist dieser Todesengel, der durch Ägypten ging, an ihren Häusern vorbeigegangen. Das ist die Geschichte. Gott rettet Israel aus der Gefangenschaft und Knechtschaft in Ägypten. Gott führt sein Volk, heißt es, ab diesem Kapitel immer wieder. Immer wieder und wieder heißt es in Mose, und Gott führte sein Volk. Und dann lesen wir da ein wunderbares Bild. Vor Israel geht Gott am Tag in einer Wolkensäule und nachts in einer Feuersäule. Denn sie mussten ja auch nachts gehen. Sie waren ja nicht schnell. Das heißt, sie mussten die ersten Tage und Nächte einfach durchmarschieren. Und der Roland Kremerskoten, der wird uns mal diesen Text aus 2. Mose 14 mal kurz vorlesen. Komm mal bitte vor.
Israels Durchzug durchs Schilfsmeer. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Rede zu den Israeliten und sprich, dass sie umkehren und sich lagern vor Pihahiroth zwischen Migdol und dem Meer vor Baalzephon. Diesem gegenüber sollt ihr euch lagern am Meer. Der Pharao aber wird sagen von dem Israeliten: Sie haben sich verirrt im Lande, die Wüste hat sie eingeschlossen. Und ich will sein Herz verstocken, dass er ihnen nachjage, und will meine Herrlichkeit erweisen an dem Pharao und all seiner Macht, und die Ägypter sollen inne werden, dass ich der Herr bin. Und sie taten so. Als der König von Ägypten angesagt wurde, dass das Volk geflohen war, wurde sein Herz verwandelt und das Herz seiner Großen gegen das Volk, und sie sprachen: Warum haben wir das getan und haben die Israeliten ziehen lassen, sodass sie uns nicht mehr dienen? Und er spannte seine Wagen an und nahm sein Volk mit sich und nahm 600 auserlesene Wagen und was sonst an Wagen in Ägypten waren mit Kämpfern auf jedem Wagen. Und der Herr verstockte das Herz des Pharaos, des Königs von Ägypten, dass er den Israeliten nachjagte. Die Israeliten waren mit erhobener Hand ausgezogen. Und die Ägypter jagten ihnen nach, alle Rosse und alle Wagen des Pharaos und seine Reiter, das ganze Heer des Pharaos, und sie holten sie ein, als sie am Meer bei Pihahiroth vor Baalzephon lagerten. Und als der Pharao nahe herankam, hoben die Israeliten ihre Augen auf, und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her. Sie fürchteten sich sehr und schrien zu den Herren und sprachen zu Mose: Waren nicht Gräber in Ägypten, dass du uns wegführen musstest, damit wir in der Wüste sterben? Warum hast du das getan, dass du uns aus Ägypten weggeführt hast? Haben wir dir nicht schon in Ägypten gesagt: Lass uns in Ruhe, wir wollen den Ägyptern dienen. Es wäre besser für uns, in Ägypten zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Da sprach Mose zum Volk: Fürchtet euch nicht, steht fest und seht zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Denn wie ihr die Ägypter heute seht, werdet ihr sie niemals wiedersehen. Der Herr wird euch streiten und ihr werdet stille sein.
Ja, vielen Dank, Roland, für diese Geschichte, die doch zeigt, irgendwie, das ist keine einfache Reise. Also ich hatte zwischenzeitlich schon mal ein bisschen Gewissensbisse, dass wir das Israels lange Reise genannt haben, weil wenn ich heute Reise höre, verbinde ich das nur mit schönen Dingen. Aber hier ist Angst, hier ist Ohnmacht, hier ist eine Reise, die ist unter Zwang, die haben sie sich nicht ausgesucht. Und wenn ihr euch dieses Bild mal noch mal ein bisschen so tiefer ausmalt, wer war denn dieses Volk Israel? So wie wir heute sitzen, da sind Frauen und Männer und Kinder und alte Menschen gewesen. Und dann hatten die noch ihre Tiere dabei. Das heißt, das war nicht ein auf Augenhöhe Wettlauf, dass man hier einfach mal Tag und Nacht durchmarschiert. Wenn ihr gerade mit kleinen Kindern so Wanderungen macht, wie viel Kilometer schafft ihr am Tag? Wie viel schafft das Kind, ist die Frage, ja. Hey Joni, wie viel schaffst denn du so? 30 Kilometer. Ja, Jonathan Marz, 30 Kilometer mit Vater und mit Marschgepäck. Ja, aber wie viel schafft man? Ne? 5 Kilometer, wenn es hochkommt, 10. Wenn man ohne Kinder geht oder mit großen Kindern, kann man auch mal richtige Tagesreise machen mit 20 Kilometer Fußmarsch. Aber 30, das ist schon Armee. Das ist schon ordentlicher Gewaltmarsch. Mir hat vor kurzem ein Spanier erzählt, der in Spanien in der Armee war, die muss mal 60 Kilometer laufen mit Marschgepäck. Aber da merken wir, was sind das für Dimensionen. Ich bin am Freitag mal unterwegs gewesen, mal schnell 250 Kilometer hin und am Abend wieder zurückgefahren. Das ist ja für uns heute kein Weg mehr. Du setzt dich in Zug und lässt dich fahren. Und was heißt das eben, diese Reise Israels? Das waren kleinste Etappen. Und dann verstehen wir auch, warum mussten die Tag und Nacht durchgehen, weil sie eben nicht wussten, ob die Ägypter sich hinter ihnen hermachen. Und genauso war das auch hier. Kurz, irgendwie haben wir es heute. Wahrscheinlich eine kleine Funkstörung manchmal hier draußen. Und dann bekomme ich Gänsehaut, weil ich dann eben sehe, auf der einen Seite ist dieser große Gott, der Israel aus Ägypten geführt hat, und der Pharao, ein Mensch, der sich Gott beugen muss. Aber hier ist auf einmal ein schwaches, hilfloses Volk, ein Völkchen. Und auf der anderen Seite hat uns Roland den Text gelesen, 600 Streitwagen haben die Ägypter mit ihrer Armee da lang geschickt. Auf starken Pferden. Das ist überhaupt kein Vergleich. Das schafft mir Gänsehaut. Und in dieser aussichtslosen Lage hieß es da im Vers 10, da packte sie das Entsetzen. Als sie realisiert haben, vor ihnen ist das Wasser, da geht es eigentlich nicht weiter, und hinter ihnen sind die Streitwagen Ägyptens, die Dunkelheit. Und jetzt lässt sich doch so einfach sagen, wenn jemand in so einer Sackgasse ist, dann verlass dich doch besser auf Gott. Lässt sich so einfach daher sagen. Aber wenn die Angst dich beherrscht, dann bleibt doch die Vernunft zurück. Wer von uns kann sagen, wenn die Angst ihn überfällt, dass er dann noch ganz vernünftig alles das aus seinem Gedächtnis kramt, was er vielleicht mal gelernt hat? Und schnell merke ich, wenn ich die Geschichte von Israel lese, schnell schaue ich drauf und sage, ja, wie haben die gemurrt gegen Gott? Guck hier, wir haben das eben gehört. Sagen sie, warum hast du uns in die Wüste geführt? Hätten wir auch in Ägypten sterben können? Ja, und ganz schnell zeigen wir mit dem Finger und werfen Steine und sagen, wie kann man so schnell seinen Gott vergessen? Aber eins habe ich gelernt, wenn die Situation persönlich ist, wenn es mich persönlich betrifft, dann sieht es auf einmal anders aus. Wir haben als Familie das Thema Sucht sehr intensiv erleben müssen. Und auf einmal merkst du, dass alles das, was du mal in der Schule gelernt hast oder in Seminaren dir angelesen hast, wie du umgehst mit einem, der in Sucht ist, dass der vielleicht ganz auf den Boden fallen muss, bis er erstmal sich in eine Therapie begibt, wird auf einmal alles Theorie. Wenn es dein eigener Sohn ist, deine eigene Tochter, dein eigener Partner oder vielleicht du selber. Und dann ist das alles mit dieser Theorie nicht mehr verwertbar in dem Moment, weil du einfach nur betroffen bist. Und das haben wir auch durch, wo ich erlebt habe, ne? Ich weiß vom Kopf her ganz genau, was ich jetzt tue, ist falsch. Aber mein Herz zerbricht dabei. Und deswegen gebe ich ihm trotzdem Geld oder bezahle das Taxi oder was auch immer. Also gerade da, wo wir selbst betroffen sind, ist eben die Souveränität nicht mehr da. Können wir den anderen lange gute Ratschläge gegeben haben, wie man sich verhält in einer Sackgasse, aber wenn du selber drin steckst, sieht das Leben anders aus. Und für mich hat diese Geschichte eine große Tiefe in dem Mann, den Gott berufen hat, das Volk aus Ägypten rauszuführen, nämlich Mose. Und Mose ist der sich hier nicht irritieren lässt durch das Volk, das ihn anklagt, über ihn murrt, sondern Mose ist der sich jetzt, gerade jetzt, ermutigt. Der ihnen jetzt sagt, habt keine Angst. Der Herr wird für euch streiten und ihr sollt stille sein. Mose ist der sagt, verliert nicht den Mut. Und das finde ich so wunderbar. Ich glaube, also ich kann mir das nur von Herzen immer wieder für jede Sackgasse meines Lebens wünschen und ich wünsche es auch dir persönlich, dass dir dann so jemand begegnet oder du so jemand an deiner Seite hast, der dich gerade dann ermutigt, wenn du nicht mehr weiter weißt. Stellt euch vor, Felix und Oskar, ihr werdet vorhin gegangen, ohne dass sich ein paar mit euch auf den Weg gemacht hätten. Das wäre doch gar nicht so einfach gewesen. Hätten wir hier nur eine Stunde sitzen können und ihr hättet euch vielleicht an irgendeiner Stelle im Kreis gedreht und wärt vielleicht sogar verzweifelt. Deswegen, Ermutiger sind so wichtig. Da macht einer seine Fahrschulprüfung, junger Mann, und denkt, ist so nicht bei. Der Fahrlehrer hat ihm gesagt, bist gut, das schaffst du. Und er fällt durch. Und es ist vielleicht die erste große Niederlage. Und dann macht er die Prüfung nochmal. Und ist doch eine ganze Portion mehr aufgeregt. Und er fällt wieder durch. Und was passiert jetzt? Denkt er, es wird leichter beim dritten Mal? Oder wird es noch schwerer? Eigentlich kann er besser fahren. Er hat viel mehr Praxis. Aber die Angst zu verlieren, die Angst zu versagen, die hat er jetzt schon zweimal durch. Und die Lage wird eigentlich immer aussichtsloser und er fällt wieder durch. Und es packt ihn ein Gefühl von Scham. Was denken die anderen über mich, dass ich dreimal den Führerschein nicht schaffe? Und das Wasser steht ihm schon zum Hals, weil Corona-Zeit die ganzen Fahrschulen dicht gemacht hat und das Jahr bald um ist, dass seine Theorieprüfung verfällt und er muss es zum vierten Mal machen. Und jetzt findet er Ermutiger, die sagen, du schaffst das. Du schaffst das, du kannst das. Geh es an und wir sind bei dir. Der Fahrlehrer sagt, wir kriegen das hin, ich kenne die Strecke, die der fährt. Und beim vierten Mal schafft er's. Und das ist für mich eine Geschichte, wo ich merke, wie wichtig es ist, dass du jemanden an deiner Seite hast, der dir Mut zuspricht, der sagt, verlier nicht den Mut. Oder wie Mose sagt, hab keine Angst. Und manchmal kannst du selber gar nichts mehr machen, dann heißt es einfach nur, der Herr wird für dich streiten. Und du kannst einfach mal die Klappe halten und stille sein. Ich glaube, eine Lehre, eins, was wir aus dieser Geschichte von Israel hier mitnehmen können, ist tatsächlich, uns bewusst zu machen, es wird immer wieder Situationen geben wie die am Roten Meer, wo es keinen Ausweg gibt. Und dann zwei Punkte, nämlich das eine, zu wissen, da ist Gott, der uns hält, und das zweite, Menschen, die uns ermutigen, doch nicht zu verzweifeln. Und schließlich erlebt ja Israel dieses Wunder. Wer den Text mal genauer liest, der wird dann noch auf viele, viele Fragen und interessante Gedanken kommen. Zum Beispiel, dass Gott sie da bewusst hineingeführt hat, um dieses Wunder zu zeigen. Aber darauf wollte ich gar nicht alles eingehen. Aber Israel erlebt die Befreiung und das Meer teilt sich auf eine Art und Weise, die kein Mensch überhaupt für möglich gehalten hätte. Und ich glaube, auch das ist etwas, was wir aus dieser Geschichte mitnehmen können. Du kannst dich jetzt an die Ostsee stellen und bis an dein Lebensende warten, bis die Ostsee sich teilt. Das wird sie nicht tun. Aber aus dieser Geschichte zu lernen, es gibt im Leben Wunder, die passieren da, wo du sie nicht erahnst, weil du dein Leben auch nicht vordenken und vorplanen kannst und weil dein Horizont immer auch irgendwo als Mensch begrenzt bleibt. Und dass Israel das erlebt, ist ein Zeichen, dass Gott Wunder tun kann, um uns aus der ausweglosesten Situation auf seine Art herauszuführen. Eigentlich wäre doch alles wahrscheinlicher gewesen, als dass das Meer sich teilt, Israel durchgeht und letztlich, ja, Gott dann für Israel. Während wir oft am Rückzug verzweifeln, weil wir nicht wissen, wie komme ich aus dieser misslichen Lage wieder raus, kann Gott nach vorne neue Türen öffnen. Das möchte ich so gerne zum Schluss auch von dieser Geschichte mitgeben. Wenn wir in der Sackgasse stecken, fragen wir uns oft nur, wie kommen wir da wieder raus? Und während wir am Rückzug verzweifeln, weil wir so festgefahren sind und diesen LKW da nicht mehr rausrangieren können, öffnet Gott nach vorne neue Türen. Und ich wünsche euch, wünsche dir persönlich, dass du immer diese Offenheit irgendwo dir behalten möchtest, diesem Gott zu vertrauen, dass er Türen öffnen kann, da wo du nur geschlossene Türen siehst. Dass er dich neue Wege führen kann, die du bisher noch nicht kanntest. Dass er dir Ermutiger auf die Seite stellt, da wo du Ermutigung brauchst. Und dass es sich lohnt, auch nach dem dritten Mal Versagen, es das vierte Mal noch zu versuchen. Denn Gott öffnet manchmal einfach neue Türen. Ich wünsche mir, dass uns diese Geschichten von Israel wirklich auch Mut machen, unseren eigenen Weg zu gehen, aber auch vielleicht nochmal in einer neuen Tiefe auch zu betrachten und zu erleben. Und ich wünsche uns, dass wir uns in den nächsten Wochen weiter auf diese Reise einlassen, mit Israel durch die Wüste zu gehen und einfach zu fragen, Herr, was nehme ich mit für meinen Alltag, für mein Leben? In diesem Sinne, seid ermutigt, der Herr wird für dich streiten und du darfst endlich mal stille sein. Amen.